Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimatlesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Geschichten eines Autors aus Regensburg beschäftigen uns heute und in den kommenden Folgen Rolf Stemmle, ein zeitgenössischer Literat, der in den frühen 1960er Jahren das Licht der Welt erblickt hat und seine Heimatstadt, ihre Umgebung und deren Menschen aufmerksam beobachtet. Zunächst galt dem Theater sein Interesse, ehe er vorwiegend schriftstellerisch tätig wurde. Lyrik, Romane, Kurzgeschichten machten ihn überregional bekannt als detailfreudigen Erzähler und Schilderer menschlicher und allzu menschlicher Begebenheiten. Hier auf BR Heimat hören Sie im Folgenden aus der Feder von Rolf Stemmle Erzählungen, die Ihre Fantasie mit Sicherheit beflügeln werden, unter dem Titel »Gurletta Steinhöfel«, Geschichten aus dem abenteuerlichen Alltag einer Regensburger Stadttaube. Es liest Christian Jungwirth.
Taube oder Mensch? Gurletta Steinhöfel war gerne eine Taube. Da die Regensburger Altstadt mehr als genug erstklassige Futterplätze bietet und daher eine ausgewogene Ernährung mit erträglichem Zeitaufwand sichergestellt werden kann, blieb ja ausreichend Freiraum für Spaziergänge, Ausflüge, Erholung und Gesellschaft. Täglich wurde sie Zeugin, wie sich andere Kreaturen wie Insekten, Ratten oder Menschen abschuften mussten, um das Getriebe ihrer Existenz mit genügend Energie zu versorgen. Dass hingegen sie, Gurletta, ihre Individualität in so befriedigendem Maße ausleben konnte, empfand sie als nobles Geschenk des lieben Gottes. Sie erwachte morgens mit Optimismus und gurrte kraftvolle Melodien aus dem italienischen Opernrepertoire. Abends legte sie sich mit dem Gefühl in ihr Nest, einen erfüllten Tag erlebt zu haben. Und es genügte ihr, als gutherzige Mittaube mit sozialem Verantwortungsbewusstsein zu gelten. Doch immer wieder befiel Gurletta, wie wohl jedes tiefgründige Geschöpf, eine melancholische Stimmung, in der die Angst Oberhand gewann, bereits alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben und keine innere Verankerung mehr zu besitzen. An solchen Tagen machte sie den immer gleichen Fehler. Sie tappte an den Schaufenstern von Buchhandlungen vorbei, betrachtete die vielfältigen Cover und verstärkte dadurch ihre Trübsal. Im Grunde habe sie nichts Wesentliches zur Welt beigetragen, meinte sie dann, und beim Sterben werde sie ein Niemand sein. Heute war wieder einer jener Tage. Sie bestaunte das neue Buch, das der Papst geschrieben hatte. Ja, sie sah sich selbst als religiöse Taube, doch ihre Spiritualität beschränkte sich darauf, den Kirchenglocken zuzuhören und zwischen den Beinen der Besucher der Sonntagsmesse herumzulaufen. Gelegentlich begegnete sie dem Bischof, wenn er aus seinem Ordinariat kam und hinüber zum Dom oder zum Bischofshof schritt. Dann klopfte ihr Herz so heftig, als müsse sie bei einem öffentlichen Konzert eine Arie singen. Doch mit theologischen Fragen hatte sie sich nie beschäftigt, noch viel weniger mit philosophischen. Als sie die Buchtitel »Kritik der zynischen Vernunft« und »Die Welt als Wille und Vorstellung« las, dachte sie an Herrn Obermüller, der gerne und ausführlich dozierte. Dass auch er im Grunde nur als Wiederkäuer zu bezeichnen war, lockte ein befriedigendes Lächeln auf ihren Schnabel und milderte ihren Weltschmerz für einen Atemzug. Weiter rechts zeigte das Schaufenster Biografien von Mozart, Beethoven und ihres verehrten Donizetti. Wie innig liebte Gurletta die Musik. Doch sie konnte weder Klavier spielen, noch hatte sie je eine Oper komponiert. Nicht einmal eine Melodie niedergeschrieben. Ihren Gesang wertete sie heute als klägliches Bemühen, das Musikleben Regensburgs zu bereichern. Aus ihrer Feder gab es nichts Literarisches. Keinen Roman, keine Kurzgeschichte, kein Gedicht. Oh, was war sie doch für ein langweiliges Federvieh, seufzte sie, während sie sinnlos auf einem Mängelexemplar herumpickte, das aus einem Karton mit Sonderangeboten gerutscht war. Vielleicht wäre es besser gewesen, der liebe Gott hätte meine Flügel eingespart und einen Menschen aus mir werden lassen, klagte sie. Gerade dröhnte ein Lastwagen vorbei. Dann verstünde ich wohl auch, wie schmächtige Fahrer so riesige Schachteln vorwärts bewegen können. dass sich in solch einer dumpfen Stimmung früher als gewöhnlich der Magen meldete, ärgerte Goletta. Als sei ich zu nichts anderem fähig. Doch sie musste dem Bedürfnis nachgehen und beschloss, auf einem nahegelegenen Platz vor einem Bistro mit Straßenverkauf zu fliegen. Dort gab es immer irgendwelche Leute, denen Brot und Semmelreste zu Boden fielen. Auf dem Platz hatte die Stadtverwaltung Bänke aus Holz sowie zwei Tische aufgestellt. In den Sommermonaten herrschte hier Hochbetrieb. Heute, an diesem kalten Frühlingstag, nutzte nur eine alte Frau die Sitzgelegenheit für eine Pause. Sie verspeiste, dick in einen Mantel gepackt, in aller Ruhe eine Nussschnecke. Goletta erkannte an der Papiertüte, dass sie das Stück in einer Bäckerei gekauft hatte, die zwei Häuser weiter lag. Nach kurzem Herumsuchen entdeckte Goletta auf der Nachbarbank ein ansehnliches Stück einer Kaisersemmel. Sie hüpfte auf die Sitzfläche und begann darauf einzupicken. Ein Mann kam aus einem Imbisslokal. Offensichtlich ein Tourist, denn ein Fotoapparat zog an seinem Hals. Er hatte ein Baguette gekauft und schickte sich an, ebenfalls bei den Tischen und Bänken Rast zu halten. Sogleich stürmte der Ladeninhaber hinterher. »Nein, bitte nicht«, rief er aufgewühlt. Dabei spähte er über den Platz, als fürchte er, ein mysteriöses Kommando könnte die Szene beobachten und brutal dreinschlagen. Der Tourist antwortete mit einem verblüfften Blick. »Ich zahle für die Tische nur in den Sommermonaten Sondernutzungsgebühr«, haspelte der Ladeninhaber. »April bis Oktober. Die Wintermonate gibt es hier keine Sondernutzung.« Der Tourist versuchte zu verstehen, aber es gelang ihm nicht. »Ich bekomme eine Strafe, wenn ich die Tische auch im Winter benutze.« »Aber Sie benutzen die Tische ja nicht. Ich sitze hier, nicht Sie.« »Sie essen das Baguette, das Sie bei mir gekauft haben.« Jetzt deutete der Tourist auf die alte Frau mit der Nussschnecke. »Und die Dame?« »Ja, die ist kein Problem«, erklärte der Inhaber. »Die hat die Nussschnecke nicht bei mir gekauft. Es ist ja nicht verboten, im öffentlichen Raum zu essen. Das sind ja städtische Tische.« »Aber ich esse ebenfalls im öffentlichen Raum.« »Nein, eben nicht. Sie essen außerhalb meiner Sondernutzung.« Die Augen des Lokalinhabers hatten einen flehenden Ausdruck angenommen, als wollte er rufen, »Kapier und verschwinde doch endlich!« »Ja, dann«, sagte der Tourist schließlich und schob das Baguette in die Tüte, »dann suche ich mir woanders was.« »Gleich da vorne«, lachte der Ladeninhaber, dabei deutete er in die nächste Gasse, »auf den Rändern der Blumenkästen sitzt man wunderbar.« Der Tourist nickte und ging davon. Der Ladeninhaber blickte noch einmal forschend über den Platz. Erleichtert schlich er schließlich zurück in sein Geschäft. Die alte Frau schleckte sich inzwischen die Finger ab. Goletta verharrte auf der Bank. Das Gespräch der beiden Männer hatte sie mitverfolgt. Obwohl ihr der Inhalt gänzlich unverständlich geblieben war, wagte sie es jetzt nicht mehr, das Semmelstück anzurühren. Etwas Bedrohliches lag in der Luft und es drängte sie, auf einen weitläufigen Platz zu fliegen. Sie startete hastig los und landete auf dem Dach der Neupfarrkirche. Dort versuchte sie zu ergründen, was gerade ihr Beklemmungsgefühl so verstärkt hatte. Aber sie kam nicht drauf. Sie spürte lediglich, dass die Ursache im elementar Menschlichen liegen musste. Wie war sie plötzlich froh, dass sie eine schlichte Stadttaube sein durfte. Debatte am Ludwig-Denkmal. Es gibt in der Altstadt wenig Orte, die sich bei niedrigem Sonnenstand in ein mediterranes Alltagsferienparadies verwandeln. Die historischen Wohnburgen sind dafür zu hoch und die Gassen zu schmal. Zu diesen Ausnahmeorten zählen die Nordränder von Heidplatz und Neupfarrplatz sowie nahezu der gesamte Bismarckplatz. Außerdem die Stufen an der Südseite des Doms. Kaum hat sich der Winter zurückgezogen, lassen hier Teenager und Touristen ihre Beine vom mannshohen Sockel baumeln, werden Romane und Reisebroschüren verschlungen, Eiskugeln weggeschleckt und süße Mädchen in den Frühling geküsst. Auch Goletta hatte sich in der Nähe eines Pfeilers niedergelassen, um ihre klammen Federn aufzuwärmen. Nun landete ihre Schwägerin Agnes neben ihr. Sie bewohnte mit Gorlettas Bruder Jakob und ihren Nestlingen eine Kiste mit verrostetem Werkzeug auf dem Nordturm des Doms und war daher in dieser Gegend laufend unterwegs. »Hallo«, rief sie erfreut, »du weißt, wo es schön ist.« »Ja, oben auf dem goldenen Turm ist es trotz der Sonne noch ziemlich ungemütlich. Es geht ein frischer Wind.« »Ja, ja«, lächelte Agnes. Dabei machte sie sich breit und sackte auf den Steinboden. So hockten sie eine Weile und beobachteten den Platz. Es gab eine Menge zu sehen. Pausenlos rannten Menschen vorüber. Fahrräder und Autos holperten über das Pflaster. Touristen bestiegen einen Bus für Stadtrundfahrten und fotografierten den Dom sowie das Reiterstandbild von König Ludwig I. Das Denkmal war 1902 hier aufgestellt worden. Dann hatten es die Nationalsozialisten in den Bahnhofspark versetzt, weil sie ihre Aufmärsche nicht in Gegenwart eines populären Königs abhalten wollten. Erst vor kurzem war es an seinen ursprünglichen Standort zurückgeholt worden. »Der arme König Ludwig«, seufzte Agnes plötzlich, »er steht total im Schatten.« Gerade suchte Herr Schindler einen geeigneten Fleck, wo er sich ausruhen konnte. Er hatte die Bemerkung gehört und brauste sofort auf. Am Bahnhof hat er sehr viel mehr Sonne gehabt. Das waren seine eigenen Anhänger, die ihn unbedingt wieder hierher haben stellen müssen. Mindestens 6 Parkplätze sind dafür geopfert worden. Herr Schindler, ein älterer, unscheinbarer Täuberich, hatte natürlich niemals ein Auto gefahren und die Parkplätze vermissen können. Doch das Thema erregte ihn, als habe man die Brut aus seinem Nest gestohlen. »Ich finde König Ludwig phänomenal«, gab Agnes zurück. »Er hat die Domtürme vollendet. Ich wohne mit meiner Familie auf dem Nordturm.« Herr Schindler schien von dieser königlichen Tat noch nichts gehört zu haben, weshalb Agnes fortfuhr, »Ja, ja, Herr Schindler, da staunen Sie. Die Domtürme waren über Jahrhunderte hinweg nur halb so hoch, sahen aus wie aufgestellte Schuhschachteln. König Ludwig war Kunstliebhaber und Förderer und hat sie vollendet.« Gorletta kannte diese Geschichte und sie wusste ein weiteres Detail aus der Herrscherbiografie, über das sie Herrn Schindler stolz unterrichten konnte. Und er hat die schönsten Frauen seiner Zeit porträtieren lassen für die berühmte Schönheitsgalerie. »Ja, und was haben wir heute davon?« schimpfte Herr Schindler. »Sie gilt als Meilenstein in der Porträtkunst. Die zeitgenössische Malerei nimmt sie als Vorbild.« »Ach, das hat er doch nur gemacht, weil er sich bei den Frauen einschleimen wollte«, rief nun eine Frauentaubenstimme. Sie gehörte Else Funkenwurf. »Mit ein paar von denen hat er Kinder in die Welt gesetzt, außerehelich natürlich. Selbst hat er ja gar nicht richtig malen können. Er hat nur das Geld für den Maler gezahlt.« »Ganz recht«, bestätigte Herr Schindler, »und noch heute vernichtet er Parkplätze.« Agnes war aufgesprungen. »Aber er hat die Domtürme vollendet und die Befreiungshalle bei Kelheim gebaut. Und Gorletta auch die Walhalla. Parkplätze, ein Vernichter von Parkplätzen.« Der Begriff Walhalla hatte in Else Funkenwurf heftige Belustigung ausgelöst. »Die ist absolut überflüssig. Na, 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 na. Soeben war Willibald Siebenflügel gelandet. So reden nur Leute ohne kulturgeschichtliche Bildung.« Der Kunstmaler Willibald Siebenflügel galt als außergewöhnlich schmucke Taube. Dessen war er sich bewusst, weshalb er am liebsten Selbstporträts anfertigte. Wie König Ludwig liebte er die Frauen, und so übergoss er Gorletta und Agnes sogleich mit samtigem Lächeln. Von weiblichen Taubengeschöpfen der Sorte Else Funkenwurf hielt er hingegen wenig. Diese konterte, »Von der Schönheit ist die Welt noch nie satt geworden. Ganz im Gegenteil.« Süffisant begann sie aufzuzählen, was man mit dem Geld, das Ludwig in seine Kunstprojekte gesteckt hatte, alles hätte finanzieren können. Taubenschulen, sozialer Nestbau, Seniorentaubenschläge. Pappelapapp, alles populistischer Käse. Die Seele braucht die Kunst genauso wie der Körper profane Genüsse. Das Geld ist daher in der Kunst ebenso gut angelegt. Profane Genüsse? Else Funkenwurf war außer sich. Sind Taubenschulen profane Genüsse? Wenn es ihm wenigstens um die Kunst gegangen wäre. Für seine Selbstüberhöhung hat er das Geld verpulvert. Und seinen Geschlechtstrieb. Er selber war zur Kunst ja unfähig. »Er hat hochpoetische Gedichte geschrieben«, hielt Siebenflügel dagegen. Parkplätze hat er vernichtet, plärrte Herr Schindler, um auf sich aufmerksam zu machen. 6 oder 7 oder 8. Er flog hinüber zum Denkmal, um dessen Flächenverbrauch besser abschätzen zu können. Und was ist mit seiner politischen Einstellung? Zischte Else Funkenwurf. Er war reaktionär bis zum Gehtnichtmehr, hat die Demokratisierung unterdrückt. Die Nazis haben sein Denkmal aus der Stadt verbannt. Das ehrt ihn. Er war so dumm, dass er auf Lola Montes hereingefallen ist. Mein Gott, ja, grinste Willibald Siebenflügel verständnisvoll. Aber er war weitsichtig genug, die Naturwissenschaftler und Architekten seiner Zeit zu fordern. Noch heute profitiert Bayern davon. Und er hat ein Bewusstsein für die großen Geister geschaffen. Die Walhalla, rief Goletta dazwischen. Ihr seid unerträglich verstaubt, gab Else Funkenwurf nun voller Überdruss zurück. Für eure Borniertheit ist mir die Zeit zu schade. Sie schüttelte den Kopf, sprang zum Rand des Sockels und schoss in die Höhe. Um das Ludwig-Denkmal machte sie einen weiten Bogen. Apropos Walhalla, sprach Willibald Siebenflügel. Dazu präsentierte er abermals sein samtiges Lächeln. Meine Damen, waren Sie denn schon mal auf der Walhalla? Goletta und Agnes verneinten. Morgen wäre doch ideal. Die Luftlinie zwischen Domplatz und Walhalla betrug etwa 10 Kilometer. Für untrainierte Stadttauben war sie viel zu weit entfernt, erst recht für Tauben im Alter von Goletta. Willibald Siebenflügel musste einen entsprechenden Einwand erwarten, weshalb er sofort anfügte, »Wir können auf einem Ausflugsschiff mitfahren.« Sie werden von den Marmorbüsten und der wundervollen Aussicht auf die Donaulandschaft überwältigt sein, meine Damen. Anschließend sollten wir auf den Stufen des monumentalen Bauwerkes ein Picknick abhalten. Goletta verspürte keinen Bedarf an einer näheren Bekanntschaft mit Herrn Siebenflügel. Und ihre Schwägerin Agnes hatte einen herzensguten, aber eifersüchtigen Ehemann. Außerdem war Willibald Siebenflügel ja nie auf die Idee gekommen zu fragen, ob er sie porträtieren dürfe, dachte Goletta. Sie stärkte mit dieser Überlegung das Gefühl, ungerechtfertigt von ihm übersehen worden zu sein und daher mit gutem Grund eine Zurückweisung aussprechen zu können. Die Rückkehr von Herrn Schindler kam Goletta und auch Agnes mehr als gelegen. »Ich habe ein Plakat gesehen«, berichtete er begeistert. »Morgen sind auch die restlichen Parkplätze gesperrt. Die Königstreuen begehen den Todestag von König Ludwig. Buden werden aufgebaut.« »Ha, da gibt es bestimmt jede Menge Brezen und Semmelreste«, lachte Agnes. »Eben«, jubelte Herr Schindler. Willibald Siebenflügel verzog den Schnabel. Er wusste, dass er gegen die erwarteten lukullischen Genüsse mit seinem Angebot nicht ankam. »Wir haben leider morgen keine Zeit«, sagte Goletta spitz. »Wenn ein kunstliebender König den Magen füllt, müssen wir seine Marmorgeistesgrößen hintanstellen.« Siebenflügel blickte so traurig wie ein armer Poet. »Er würde sie jetzt gewiss verachten, dessen war sich Goletta sicher. Das bedrückte sie plötzlich, denn sie zählte sich ja zu den Tauben mit Kunstverstand.« Aber mit Tauben wie Willibald Siebenflügel war der Umgang eben schwierig. Eine kaum fassbare, widersprüchliche Persönlichkeit, dachte sie. Und König Ludwig wird wohl ähnlich schwierig gewesen sein. Roberto aus Verona. Verona, das norditalienische Mekka der Opernfreunde, hatte Goletta nie gesehen. Doch in ihren Adern pulsierte unaufhörlich der Bel Canto, das genetische Erbe ihrer Mutter Renata Scottini. Um Bezug zu ihren Wurzeln zu halten, pflegte sie einen intensiven Briefkontakt mit ihrer Tante Silvana. Die Dame in gesegnetem Alter lebte von den hochwertigen Abfällen eines Pastaherstellers am Stadtrand von Verona und durfte sich einer stabilen Gesundheit erfreuen. Bei ihr wohnte ihr erstgeschlüpfter Sohn Roberto. Auch er zählte nicht zu den Jüngsten. Nie war er Flücke geworden, nie hatte er wohl das Bedürfnis verspürt, eine Taubenfamilie zu gründen. Die Ursachen kannte Goletta nicht, denn dieses Thema wurde in den Briefen, die zwischen Regensburg und Verona wechselten, nicht erörtert. Es war geradezu ein Tabu. Goletta, die ja selbst unverheiratet geblieben war, konnte ihren Cousin ein wenig verstehen. Dass er nach wie vor bei seiner Mutter lebte, fand sie aber doch befremdlich. Mein Roberto, schrieb Tante Silvana in ihrem jüngsten Brief, hat überraschend die Gelegenheit, mit einem Geigenbaumeister nach Regensburg zu kommen und 3 Tage später zurückzufahren. Da sich Roberto ja für alles interessiert, was mit Architektur und Geschichte zu tun hat, wäre es wundervoll, wenn er bei dir Unterkunft nehmen und von dort aus die historische Altstadt erkunden könnte. Sicher darf er auf deine Ortskenntnis vertrauen und von deinem Wissen profitieren. Unten war angefügt, liebe Gorletta, wäre grandioso, wenn das klappen würde. Dein Cousin Roberto. Natürlich öffnete Gorletta dem wissbegierigen Verwandten aus der Heimat ihrer Mutter die Tür. Sie betrachtete es als eine Ehrensache, den Gast so perfekt wie möglich zu betreuen. Sie brachte also ihre Kammer im Patrizierturm, errichtet vor Jahrhunderten nach italienischen Vorbildern, zum Strahlen und borgte sich von einem Nachbarn Bücher und Broschüren, um ihr Wissen aufzufrischen. Die wichtigsten Jahreszahlen wollte sie auf der Zunge haben. 179 nach Christus, Bau des römischen Lagers Castra Regina. 1146, Vollendung der steinernen Brücke. 2006, Papst Benedikt XVI. Besucht Regensburg. Eine Woche später landete Roberto auf der Zinne des Goldenen Turmes und schmetterte aus voller Taubenbrust die Canzone des Herzogs aus Rigoletto. La donna è mobile, so wie sie es brieflich verabredet hatten. Gorletta flatterte zu ihm empor und Cousin und Cousine schlossen sich in die Flügel. Roberto durfte sich tatsächlich nicht mehr zu den Jüngsten zählen. Der Glanz, der wohl einst auf seinen dunkelgrünen Federn gelegen hatte, war verblichen und es roch schal aus seinem Schnabel. An seiner Brust baumelte ein silberner Totenkopf. Er wirkte wie ein Relikt aus Jahren des Aufbegehrens, die aber sicherlich niemals stattgefunden hatten. Wenig später, beim Begrüßungstee in Gorlettas Kammer, gestand er, wie froh er sei, dass er diese weite Reise noch machen konnte. Einmal im Leben, so sagte er, muss man hinaus in die Welt. Gorletta gab ihm recht, bedrückt, denn sie selbst war ja nie aus Regensburg hinausgekommen. Am nächsten Morgen starteten sie mit ihrer Besichtigungstour. Gorletta hatte vor Aufregung schlecht geschlafen. Sie fürchtete, dass sie den Erwartungen ihres Gastes nicht genügen würde. Roberto war nicht zu Bett gegangen, ohne die entliehenen Stadtführer sorgfältig durchzublättern. Zum Nachmittagskaffee waren sie bei Gorlettas Bruder Jakob Steinhöfel und der Schwägerin Agnes auf dem nördlichen Domturm eingeladen. Bis zu diesem Familientreffen wollten sie gut vorangekommen sein. Sie landeten als erstes auf der Brüstung der steinernen Brücke, gegenüber der Bruckmantelfigur. Gorletta erzählte die Baugeschichte. Anschließend begann sie mit der Sage vom Wettstreit zwischen Dom- und Brückenbaumeister. Roberto lauschte aufmerksam ihrem Vortrag. Zumindest so lange, bis 2 junge Tauben, weibliche Tauben, ein Nestbreit neben ihnen Platz nahmen und mit süßlichem Gurren irgendein aufwühlendes Erlebnis diskutierten. Roberto bemühte sich sogleich, durch Aufplustern und Halsrecken die Beachtung der beiden zu erregen. Gleichzeitig wollte er seine Cousine nicht verärgern und gab sich wissensdurstig. Die Taubenmädchen flogen bald davon, ohne Roberto einen Blick geschenkt zu haben. Auf dem Dachfirst des Salzstadels, mit Aussicht zur Wurstkuchel, blieben sie ungestört. Doch auf dem alten Rathaus tummelte sich eine ganze Schar von Artgenossen, darunter viele Täubchen. Roberto geriet rasch so sehr in Bewegung, dass Gorletta einige Fakten wiederholen musste, weil sie Roberto beim ersten Mal unmöglich registriert haben konnte. Als ein recht munterer Taubenbackfisch mit kecker, schneeweißer Feder am Scheitel Richtung Westen abflog, fragte er unverhohlen, »Wo fliegt die hin?« Gorletta unterdrückte ihre Missstimmung, die sie längst eingetrübt hatte, und sagte, vielleicht zum Heidplatz. Auch Gorletta verfolgte den Flug des Mädchens. Sie blieb in der Luft. Oder zum Arnulfsplatz. Jetzt ist sie vermutlich über dem Herzogspark. Die unbekannte Schönheit tauchte ab. Ja, komm, Gorletta, diesen Herzogspark will ich sehen. Also flogen sie zum Herzogspark. Dieser stand eigentlich nicht auf dem Besichtigungsprogramm, aber, so dachte Gorletta, dort könnten sie sich in herrlicher Umgebung ein bisschen erholen. Sie landeten also auf dem Dach des Naturkundemuseums, das eine wundervolle Aussicht auf die blühenden, üppigen Anpflanzungen ermöglichte. Tatsächlich entdeckte Roberto das Täubchen mit der weißen Kopffeder auf der Parkmauer. Mit der allzu durchsichtigen Bemerkung, er wolle sich kurz ein interessantes Bauwerk ansehen und die Cousine dürfe gerne weiter Rast halten, schuf er sich den nötigen Freiraum, um ungestört die Schönheit ansteuern zu können. Goletta beobachtete mit Kopfschütteln, wie er in deren unmittelbarer Nähe landete und ein Gespräch begann. Dabei machte er sich groß und schlank, schob den Hals so weit nach vorne, dass der Totenkopf auf seiner Brust frei hing und schaukelte. Bald aber hüpfte der Backfisch zur Seite, und als Roberto nachrückte, flog er davon. Roberto tat noch eine Weile so, als würde er den Stein untersuchen, auf dem er hockte. Dann kehrte er zu Goletta zurück. »Eine sehr bedeutende Mauer«, behauptete er, »das meinen alle hier.« Goletta, die keine Auseinandersetzung mit dem Gast führen wollte, spielte die Erstaunte. Schließlich setzten sie die Tour fort. Am Arnulfsplatz, wo Gorlettas Vater Ludwig Steinhöfel nur knapp den Rädern eines Busses entkommen und gleich darauf einem Herzinfarkt erlegen war, hielten sie inne. Es ging weiter zum Heidplatz, Runtingerhaus, über die Donau nach Stadt am Hof. Roberto folgte mit kleinen Abschweifungen, denn überall wärmten sie ihre zarten Federkostüme. Überall strahlten sie mit ihren orangefarbigen Augen mit der Sonne um die Wette. Die Mädchen der übernächsten Generation. So war es Nachmittag geworden, und Jakob und Agnes Steinhöfel erwarteten sie zu Kaffee und Kuchenbrösel auf dem Domturm. Durch ein Loch in einem Netz, das Taubenfeinde zur Abwehr aufgespannt hatten, gelangten Goletta und Roberto in eine windgeschützte Nische, in die das Nachmittagslicht gut einfallen konnte. Neben ihrem Nest hatten Jakob und Agnes ein gemütliches Plätzchen hergerichtet. Mit in der Runde saßen die Töchter Mimi und Susi, die dem Ehepaar erst vor 2 Wochen geschlüpft waren. Da Taubennestlinge sehr bald umtriebig und flücke werden, verfügten die beiden bereits über jene Attribute, auf die Roberto ansprang. Jakob zählte zu den Tauben, die keinen Sinn für die Kunst besitzen. Agnes hingegen erkundete bei ihren Rundflügen mit Leidenschaft das riesige Areal des Doms und konnte daher viel über das kolossale Bauwerk erzählen. Roberto begann schon während des Bröselpickens mit Mimi und Susi zu schäkern und er fütterte sie bald zum Spaß mit dem Rest eines Marmorkuchens. Die Schwestern boten ihm schließlich an, ihre Flugkünste zu zeigen. Roberto entschuldigte sich bei den übrigen Verwandten und startete mit den jungen Damen los. »Er ist ein Schürzenjäger, ein Casanova«, klagte Goletta, als Roberto mit seinen Cousinen zweiten Grades nach 1 Stunde immer noch nicht zurückgekehrt war. Sie ärgerte sich über die Rüpelhaftigkeit ihres Gastes. Sein Interesse an der Geschichte Regensburgs hatte sich als Blendwerk erwiesen. Jakob und Agnes machten sich Sorgen um ihre Töchter, und so brachen Goletta und Jakob auf, um die 3 zu suchen. Nach einer Weile, es dämmerte bereits, fanden sie Mimi und Susi am oberen Brunnen des Bismarckplatzes, wo sie mit Taubenburschen flirteten. »Roberto ist uns irgendwann nicht mehr nachgekommen«, erzählten sie. »Er ist nicht der Jüngste. Oder er hat eine andere gefunden«, dachte Goletta. »Womöglich die Kleine aus dem Herzogspark.« Sie wollte nicht länger auf ihn Rücksicht nehmen. Entschlossen flog sie nach Hause. Roberto wusste ja, wo sich sein Gästenest befand. Doch Roberto blieb aus. Ohne dass sie es wollte, geriet Goletta in Unruhe. Immerhin war er ein Nesthäkchen, überlegte sie, und sicherlich den Gefahren des Lebens und der Frauenwelt nicht gewachsen. Vielleicht verlebte er irgendwo eine romantische Liebesnacht. Vielleicht aber saß er depressiv auf einem Turm, abgewiesen und gedemütigt, und wollte sich im nächsten Moment in die Tiefe stürzen. Ältere Herren konnten sich bekanntlich in wirre Gefühle für junge Mädchen verstricken und bei Erfolglosigkeit mit Selbstaufgabe reagieren. Goletta wechselte mehrmals die Ruhestellung. Zum Schlafen kam sie nur wenig. Der Tag war längst angebrochen und das Treiben unten auf der Gasse in Gang gekommen, als Roberto in der Luke von Golettas Kammer hockte. Seine dunkelgrünen Federn hingen wie Lumpen an ihm herab. Er wirkte müde und verstört. Die Kette mit dem Totenkopf klebte an seiner nass geschwitzten Brust. Als ihn Goletta in Empfang nahm, brach er in Tränen aus. Goletta führte ihn in die Stube, bettete ihn in sein Gästenest, bereitete Tee und leicht verdauliche Würmer. Roberto brachte nicht über den Schnabel, was er so Entsetzliches erlebt hatte. Schließlich, nachdem er sich gestärkt hatte und ein wenig erholt war, bat er die Cousine, ihm weiter die Stadt zu zeigen. Er wollte seine Zeit in Regensburg nutzen und das fürstliche Schloss besichtigen sowie über den Campus der Universität schreiten. Er versprach, stets an ihrer Seite zu bleiben. Und er hielt sich daran. Nicht nur das, er entwickelte, je länger sie unterwegs waren und die Ereignisse dieser Nacht in der Vergangenheit verblassten, gegenüber seiner Cousine einen südländischen Charme, den die Taubendame Goletta nicht für möglich gehalten hatte. Ja, sie fand ihn jetzt nett und sympathisch. Dass sich ein so verspäteter Mann noch so leidenschaftlich für junge Täubchen erwärmen konnte, gefiel ihr plötzlich. Sie war glücklich, mit ihm verwandt zu sein. Wie schade, dachte sie, dass er morgen schon wieder abreisen muss. Als sie auf einem Kamin eine Pause einlegten, sagte Roberto unvermittelt, »Da unten haben sie mich eingesperrt.« Dabei deutete er mit einem Flügel auf ein Spielwarengeschäft. Hinter einem Schaufenster, das bei schönem Wetter geöffnet wurde, war eine Modelleisenbahn aufgebaut. Die Lok mit ihren drei Güterwaggons fuhr lediglich im Kreis. Ein paar Modellhäuschen, Bäume sowie ein kurzer Tunnel ergänzten die Anlage. »Als ich das gesehen habe, wollte ich unbedingt mitfahren«, erzählte Roberto. Die Erinnerung füllte seine Augen mit Tränen. »Ich habe mich also in den zweiten Waggon gesetzt und dann war plötzlich Ladenschluss und sie haben abgeschaltet, das Schaufenster geschlossen und mein Waggon stand gerade im Tunnel. Bis heute Morgen war ich eingesperrt, bis der Zug wieder losgefahren ist. Weißt du, Goletta, bei Modelleisenbahnen vergesse ich alles.« Goletta lächelte verständnisvoll und ein bisschen enttäuscht. Sie hatte sich eine bessere Geschichte erhofft. Roberto bat sie, seiner alten Mutter Silvana nichts davon zu erzählen. Das versprach sie selbstverständlich. Nachdem Roberto am folgenden Tag den Lieferwagen des Geigenbaumeisters aus Verona bestiegen hatte und das Auto losfuhr, winkte sie ihm lange nach. Ihr Herz war schwer geworden. Sie fürchtete, dass sie sich nie mehr wiedersehen würden. »Männer«, dachte sie schließlich, um sich abzulenken. Sie amüsierte sich über die Eisenbahngeschichte. Dann bemerkte sie auf einem Balkongeländer zwei Taubenbackfische, die sich ausgiebig putzten.